Hallo, das ist jetzt wahrscheinlich der letzte Podcast, den Jörg Buttgereit und ich, Stefan Höltgen von der Berlinale 2010, für das EPD-Weblog aufnehmen. Wir haben uns gestern schon zusammen Michael Winterbottoms neuen Film The Killer Inside Me angesehen. Ich erzähle abermals kurz, worum es geht. The Killer Inside Me ist ein Serienmörderfilm, der angesiedelt ist, ich würde sagen, so Mitte der 50er Jahre. Erzählt von einem Texas Deputy, ein adretter junger Mann, der allerdings ein bisschen zu vertrauensselig auf seine Mitbürger wirkt. Die nehmen ihn alle nicht so richtig ernst, sollten sie aber, denn er ist in Wirklichkeit ein übler Sadist der Stadtstreichern, die ihm die offene Hand für ein paar Münzen entgegenhalten, die Zigarre darin ausdrückt, damit sie ein schönes, warmes Gefühl haben, und der Frauen gern verprügelt. Das Ganze wird dann auch noch erläutert dadurch, dass er eine schwere Kindheit gehabt hat. Er musste seiner Mutter nämlich regelmäßig den Hintern versohlen, weil die da auch drauf stand. Ja, und in dieser Stadt, in dieser Kleinstadt, wo er Deputy ist, dort gibt es auch einen großen Konzern. Der Magnat, dem dieser Konzern gehört, der hat einen Sohn, der sich mit einer Prostituierten einlässt, gespielt von Jessica Alba, also die Prostituierte, nicht der Sohn. Und diese Prostituierte beginnt nun aber auch ein Verhältnis mit dem Deputy, obwohl der Deputy eigentlich den Auftrag hat, sie der Stadtgrenzen zu verweisen. Jedenfalls, ja, wie soll man das jetzt charmant ausdrücken. Also er hat die Beziehung zwischen ihm und der Prostituierten, zwischen dem Deputy und der Prostituierten, wird immer intensiver. Die wird irgendwann so intensiv, dass der Deputy sie selbst auch loswerden will. Deswegen fährt er zu ihr nach Hause, zieht sich ein paar Lederhandschuhe an und drischt ihr etwa 5 Minuten lang das Gesicht ein. Das kriegen wir auch alles gezeigt. Dann muss er sich was ausdenken, damit das nicht so aussieht, als hätte er das gemacht. Und ich verrate jetzt nicht den ganzen Plot, nur noch diese eine Tatsache, dass er nämlich etwas macht, um ein zweites Verbrechen inszeniert, um das erste Verbrechen sozusagen zu decken. Da hätten wir sozusagen schon erstmals den Serienmörder. Der bleibt aber auch weiterhin nicht untätig. Also der ganze Film verdichtet sich ab dieser Stelle und es geht dann immer mehr darum, dass er versuchen muss, nicht erkannt zu werden, dass aber trotzdem irgendwie einige Leute rausgefunden haben, wer oder was er in Wirklichkeit ist. Und dass Fehler passieren. Ich habe ja nun schon einiges zu Serienmörderfilmen gemacht und fand den jetzt von der Serienmordthematik her schon sehr interessant. Jörg hat allerdings auch schon einiges zu Serienmördern gemacht.
Ja, ein Film zum Beispiel. Ja, also mich hat der Film, muss ich sagen, ziemlich geplättet. Er hat bei der Pressekonferenz gestern, beziehungsweise bei der Pressevorführung, zu ähnlichen Reaktionen geführt nach der Vorführung für die Presse wie der Oskar-Röhler-Film von vorgestern. Also viele Buhrufe und Pfiffe, was sicherlich daran liegt, dass der Film extrem brutal und gewalttätig ist. Man muss wirklich sagen, dass Winterbottom, von dem ja so ein Film eigentlich nicht zu erwarten war, das ist ja eigentlich ein Berlinale Stammgast, der immer wieder mit politisch relevanten Filmen um die Ecke kommt, die mir eigentlich meistens ja nicht so gut gefallen und die ich oft auch gar nicht angucke. Den habe ich aber gesehen, schon weil es ein Serienmörderfilm ist und weil Jessica Alba mitspielt. Und man muss sagen, dass jeder, der Jessica Alba mag, sich diesen Film doch unbedingt nicht ansehen soll, weil Winterbottom hier sowohl Jessica Alba als auch Kate Hudson dermaßen auf der Leinwand vernichtet, dass es eigentlich nicht mehr feierlich ist. Das hat natürlich auch bei der anschließenden Pressekonferenz zu jeder Menge Fragen um die Darstellung von Gewalt in dem Film geführt. Und Winterbottom hat immer wieder betont, dass es ja eigentlich für ihn richtiger ist, dass Gewalt, wenn er sie denn darstellt, auch möglichst grausam dargestellt wird. Das würde ich jetzt auch mal so sagen, aber er macht natürlich mehr, wenn er so eine Hollywood-Schönheiten da auf der Leinwand verdrischt. Ne? Der zerstört da irgendwie den ganzen Mythos um diese Frauen. Und nicht von ungefähr sind alle Darsteller, sowohl der Serienmörder als auch seine Opfer, waren alle nicht bei der Pressekonferenz, lediglich der Regisseur und der Produzent waren da.
Ja, also ich, ganz so drastisch würde ich es jetzt vielleicht auch nicht sagen wie Jörg, dass man also Jessica Alba-Fans diesen Film nicht empfehlen sollte. Man muss allerdings sagen, diejenigen, die solche Gewaltspitzen nicht ertragen können und so extreme Gewalt gegen Frauen, also ich habe tatsächlich auch an Irreversible gedacht, den ich ja auch immer bisher erst zu dieser Stelle, die du mir damals gezeigt hast, gesehen habe, die sowas nicht vertragen, also die sind wirklich schlecht beraten. Was diesen Serienmordplot angeht, da fand ich doch schon interessant, dass er tatsächlich, obwohl er sich in die 50er Jahre verlegt, doch etliches von dem, was sozusagen in der Serienmordgeschichte erst nach 1950 passiert ist, schon aufsummiert in diese Figur hineinbringt. Und zwar in die typischen Filmfiguren. Also wir haben es natürlich mit einem Film von heute zu tun. Deswegen kann der Cop auch der Serienmörder sein, ne? Wie wir das von Sizemore aus Natural Born Killers kennen. Und das Paradigma, dass er immer eine schwere Kindheit gehabt haben muss, also hier der Mutter eben mit einem Lederriemen den Hintern versohlt, das muss stimmen, er muss ein Poet sein, das macht er auch, er spielt Klavier, er liest Bücher, er liest die Bibel, die direkt neben einer Sigmund Freud Ausgabe steht. In seiner Freizeit betreibt er mathematische Analysis. Also das alles macht unser Serienmörder. Mörder, er ist Hannibal Lecter und Ted Bundy und alle möglichen Serienmörder zusammen, aber eben in den 50er Jahren. Einer ist auch noch nicht Ed Gein, nämlich der Einzige, der in den 50er Jahren tatsächlich zu besonderer Popularität gelangt ist. Also von der Seite her ist er sehr interessant zu sehen, weil er den Diskurs über Serienmörder und das ganze Motiv so ein bisschen weiterspinnt und auch mal so zusammenfasst. Er hat aber Probleme auf einer ästhetischen Ebene, wo ich erstmal sagen würde, gut, vielleicht ist es auch der Tatsache geschuldet, dass mein texanisches, amerikanisch Verstehen nicht so weit gediehen ist. Also teilweise sind das nur so Pfeiftöne, die aus den Mündern von den Darstellern gekommen sind und das Ganze auch ohne Untertitel. Da wurde sich sogar eigens für entschuldigt. An der Garderobe habe ich dann später einen Zettel hängen sehen, dass man sich doch bitte ein Headset mitnehmen soll, wenn man das Amerikanische nicht so mächtig ist. Ja, zu spät. Ich meine aber, der Plot wäre so ein bisschen fahrig entwickelt. Also die Tatsache, dass er dann irgendwann, ich glaube, das war Bill Pullman, war glaube ich sowas wie ein Rechtsanwalt von ihm. Ne? Also dass er ihn aus dem Gefängnis abholt und nicht wieder zurückbringt, dass er ihn überhaupt, wenn so ein schwerer Verdacht besteht, da überhaupt rausbekommt. Aber auch ich will ja sagen, also der ist natürlich ein Psychotiker, dieser Serienmörder, aber dass da auch so eine Art von ja, ökonomischer Motivation runtergelegt wird, also dass da diese ganzen Verbrechen, die passieren, um das eine große Verbrechen zu vertuschen, dass die so weite Kreise ziehen und so, da wird meines Erachtens ein bisschen zu viel gemacht. Was sehr schön ist das Abfilmen der künstlichen 50er Jahre. Also da hat man sich sehr viel Mühe mit Autos, Frisuren, Kleidung und so weiter und so fort gegeben. Aber meine ich, dabei hat das Drehbuch vergessen, sozusagen die Geschichte plausibel zu entwickeln und steuert meines Erachtens auch so ein bisschen auf diese beiden Gewaltspitzen zu.
Ja, und auf die Sexszenen, die ja auch zwar für amerikanische Verhältnisse jetzt oder im Rahmen von einem amerikanischen großen, ist nicht so ein großer Film, aber zumindest ein amerikanischer Film, ja doch sehr lang sind. Ne? Also nicht unbedingt, man sieht keine primären Geschlechtsorgane, aber vielleicht im Vergleich zu dem Oscar-Röhler-Film, bei dem wir jetzt dann auch über die Sexszenen gesprochen haben, ist es schon bemerkenswert, dass die Frauen hier sehr schlecht bei wegkommen, aber ist halt ein Serienmörderfilm. Ne? Diese Morde sind in der Regel sexuell motiviert und die sind auch hier sexuell motiviert und sie sind mit einer Nähe dargestellt, dass man da fast mit im Bett liegt, finde ich. Also ich habe die sehr intensiv empfunden, weil ich einerseits extrem packend fand, andererseits aber auch eben beunruhigend. Ne? Also man hat da wirklich das Gefühl, hier wird doch schon ein bisschen mehr geleistet, als man sehen will. Und das ist eigentlich immer bei Filmen, die einen sozusagen in der Hinsicht überfordern, bin ich eigentlich immer dankbar, dass mir sozusagen mal wieder, ja, meine eigene Grenze vor Augen geführt wird. Insofern finde ich ihn in seiner Härte fast schon, so wie Winterbottom das wohl auch gerne hätte, pädagogisch, möchte ich sagen. Trotzdem natürlich das Frauenbild, ja, nicht unbedingt das modernste ist. Aber wie gesagt, der Film ist ja auch in den 50er Jahren. Und wenn Frauen geschlagen werden und danach lustvoll stöhnen und man sie dann auch irgendwann umbringt, dann ja, ist das nicht unbedingt fortschrittlich, ne?
Charakter von Jessica Alba küsst die Peitsche ja schon regelrecht, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Selbst als sie dann aus dem Krankenhaus kommt und eigentlich aussieht wie Frankensteins Monster, hat sie nichts Dringenderes zu tun, als ihm zu sagen, dass sie es ihm nicht übel genommen hat. Dennoch, es sind Leute aufgestanden und rausgegangen bei den Szenen. Diese Gewaltspitzen waren für die Berlinale vielleicht auch ganz gut, um die Zuschauer mal aufzuwecken, ne? Denn es ist ja relativ viel Seichtes zwischendrin passiert. Ich meine jetzt nicht schlecht, unbedingt im schlechten Sinne, aber so den großen Knall hat es, glaube ich, da noch nicht gegeben, was Gewalt angeht. Also es war so ein bisschen in dem Scorsese zu sehen. Aber wir haben da so ein ähnliches Erlebnis ja vor ein paar Jahren gehabt mit diesem, mit 300, ne? Also genau, ne? Also sowas muss auch mal sein, finde ich. Und ich hab ja gestern Abend schon noch einen Genrefilm im Kino gesehen, außerhalb der Berlinale, um einfach auch mal ein bisschen aus dem künstlerischen Bereich auszubrechen. Und am Sonntag, deswegen wird das wahrscheinlich auch unser letzter Podcast sein, sind Jörg und ich ja mit was anderem beschäftigt, also auch außerhalb, wir gehen fremd. Jörg hat nämlich sein neues Theaterstück wird aufgeführt aus der Reihe Rough Cuts. Ich glaube ab 20 Uhr, ne? 20 Uhr im Hebel 1 ist es wieder? Im Hebel 3 ist es diesmal, Rough Cuts. Und zwar zum Thema Oscar Röhler, Nazi-Sexploitation, Sadiko-Narzista. Also wer Lust hat, den Berlinale-Abend im Theater ausklingen zu lassen und trotzdem Filme sehen möchte, kann ja vielleicht dahin kommen. Ja, ich weiß nicht, gibt's noch was zu sagen? Ansonsten moderieren wir ab. Vielleicht gibt's da noch was zu lesen von uns, steht noch nicht ganz fest. Vielleicht hören wir uns aber auch erst nächstes Jahr wieder. Bis dahin, tschüss.